Hallo Heinz.
Hallo Julia.
Ja, und herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Ja, jetzt bin ich schon fast über den Namen gestolpert. So lange haben wir nicht mehr aufgenommen.
Aber wir sind zuversichtlich, dass es weitergehen wird
mit unserem
Chancen der Zuversicht, ja, weil es uns immer sehr viel Spaß macht.
Ja, es macht sehr viel Spaß und wir haben, ja, wir sind motiviert, so würde ich sagen, wir sind motiviert, diesen Podcast weiterzuführen und kriegen nach wie vor wunderbare Nachrichten von unseren Zuhörern. Das stärkt natürlich unsere Motivation. Und vielleicht ist das auch schon die Überleitung zu unserem heutigen Thema, denn wir haben überlegt, über Motivation zu sprechen.
Ja. Tja, also da muss ich mal sehr tief atmen, weil die Literatur, die Forschungswelt zu diesem Thema unüberschaubar groß geworden ist, mit vielen Behauptungen auch, die sich in der populärwissenschaftlichen Managementliteratur oder in der Populärliteratur, muss man ja auch sagen, also Wissenschaft kann man mal weglassen, breit machen. Und meine Idee ist ja immer die, zu schauen, was wissen wir denn wirklich, also was ist denn einigermaßen belegbar. Und da gibt es beim Thema Motivation schon ein paar Dinge, die wir auch aus der lernpsychologischen Forschung sagen können. Vielleicht, Julia, steigen wir mal ein mit deiner Überleitung, mit dem Podcast, den wir machen. Ja. Also offensichtlich sind wir ja motiviert. Also das sieht man ja dadurch, dass wir das jetzt ja schon seit 2019 machen und dann durch Corona haben wir uns überhaupt nicht abhalten lassen und es war selbstverständlich, dass wir da weitermachen. Wir verdienen damit keinen Pfennig Geld, wir opfern Freizeit, wir bereiten uns ab und zu zumindest auch mal vor. Und in diesem Tun zeigt sich ja offensichtlich Motivation. So. Und jetzt, was würde denn ein Empiriker dazu sagen, warum machen die beiden das? Also was treibt uns da?
Und was denkst du, was würde ein Empiriker sagen?
Ja, ein Empiriker würde so sagen, naja, offensichtlich sind die Incentives oder die Anreize, die wir bekommen, nicht materieller oder monetärer Art. Also es gibt offensichtlich Tätigkeiten, die aus sich selbst heraus eine gewisse Attraktion erfahren. Man kann wahrscheinlich auch nicht sagen, wir machen das, weil wir gute Feedbacks kriegen. Also das wussten wir ja nicht. Also wir sind offensichtlich bei dem, was wir da tun, nicht sehr stark außen gesteuert. Weil wir wussten ja auch nicht, ob es überhaupt Hörer gibt für den Podcast und wie viele das sein werden und so. Und damit sind wir ja bei einem alten Thema der motivationspsychologischen Forschung. Das ist die wirklich schon sehr alte Unterscheidung in intrinsische und extrinsische Motivation. Und was alt ist, das hatten wir auch schon mal, ist nicht immer schlecht, sondern wenn man sich die Frage stellt, was sich länger gehalten hat, die Berliner Mauer oder die ägyptischen Pyramiden, dann sieht man, dass Alter auch eine gewisse Qualität zeigt. Also die Theorien, die sich in der Wissenschaft sehr, sehr lang halten, die haben natürlich auch viele Bewährungsproben hinter sich. Also mal das Erste, was man sagen kann, es gibt offensichtlich eine Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Und das ist bis heute auch noch unbestritten.
Ja, und das ist ja auch das Interessante, wenn wir über intrinsische und extrinsische Motivation nachdenken, dann ist intrinsisch motiviert einfach stärker, ne? Also es ist einfach, es hat einfach einen anderen Wirkungsgrad. Man hat, also wenn man selbst intrinsisch motiviert ist, das heißt, also vielleicht erklären wir es auch ganz kurz, was der Unterschied ist, ne? So, extrinsische Motivation wäre zum Beispiel sowas wie Geld oder Status und intrinsisch motiviert ist. Es kommt aus einem heraus, das würde ich einfach sagen. Es macht einem Freude. Man hat Lust, etwas zu machen. Und Wahrscheinlich könntest du es viel besser erklären. Und das ist ja intrinsische Motivation, fühlt sich ja unglaublich gut an, ne?
Ja, fühlt sich unglaublich gut an. Und wie wir ja damals in unserem Podcast über Sport gehört haben, von dem Max Meisinger, es fühlt sich auch nicht immer gut an. Also wir nehmen ja sogar Schmerz in Kauf oder Trainingsstunden, in denen wir schwitzen und fluchen und uns die Knochen wehtun. Also das hat uns ja der Max Meisinger damals auch erklärt aus der Sportpsychologie, dass intrinsische Motivation auch momentane oder passagiere oder vorübergehende Nachteile in Kauf nimmt, zugunsten eines irgendwie, ja, ein bisschen pathetisch ausgedrückt, größeren, höheren, so irgendwas, was ich halt erreichen will. Und die Lateiner haben ja gesagt, per aspera ad astra, also wir gehen schon manchmal durch dornige Wege, um dann was Bestimmtes zu erreichen. Und das ist halt auch klassisch für die intrinsische Motivation, dass wir auch Durststrecken oder Täler der Tränen durchschreiten, weil wir da an irgendwas glauben, weil uns irgendwas wichtig ist, weil irgendwas eben von innen kommt.
Von innen, ja. Genau. Es gibt ja auch in der Psychologie den Begriff Grit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du bestimmt. Ne? Das ist ja auch so, wenn man die Motivation auch mit einem gewissen Durchhaltevermögen paart. Und dann schafft man oft Außergewöhnliches oder kommt zu außergewöhnlichen Ergebnissen und schafft es durchzuhalten und entwickelt eine Frustrationstoleranz. Aber vielleicht wäre der Gedanke oder der Gedanke, den ich an der Stelle habe, jeder kennt ja sich und Motivation und auch Situationen, in denen man sehr motiviert ist, aber das ist ja auch nicht immer so. Also man ist ja auch nicht motiviert, immer zur Arbeit zu gehen oder immer irgendwelche Dinge zu machen. Ne? Also das ist, was sagst du denn zu solchen Situationen? Was ist, was da vielleicht Menschen ausmacht, die besser damit umgehen können als Menschen, die vielleicht ein bisschen schlechter damit umgehen können? Oder was ist vielleicht von deiner Seite ja eine Empfehlung? Was kann man denn in solchen Situationen auch machen, wo man vielleicht nicht mehr so ganz motiviert ist und es einem ein bisschen schwerer fällt? Was machst du da so?
Also ich glaube, der erste Punkt ist der, zu verstehen, dass wir nicht nur die Rosinen im Kuchen picken können, im Leben auch. Also jeder Job, egal ob du jetzt beim Arbeitgeber bist oder als Mutter und Vater oder Vereinsmitglied oder Sportler oder was auch immer unterwegs bist, alles hat Seiten, die dir mehr oder weniger Spaß machen. Das ist so. Also wenn wir in diesem Staat leben, dann gibt es immer diesen Tag oder diese Woche, wo wir die Steuererklärung abgeben müssen. Mhm. Und es kann mir keiner erzählen, dass das mit hoher intrinsischer Motivation geschieht. Das heißt, der erste Gedanke könnte schon mal der sein, zu sagen, jawohl, es gibt Dinge in meinem Leben, die mir keinen Spaß machen werden. So, und die mache ich halt dann einfach, weil sie zu einem vernünftigen Leben mit dazugehören. So. Also stell dir mal irgendeinen Arbeitnehmer vor, in irgendeiner Firma oder auch in deinem oder meinem Job, und wir würden sagen, all das, was uns weniger als 5 auf der 10er-Skala Spaß macht, machen wir jetzt einfach nicht mehr. So. Dann wären wir wahrscheinlich nicht überlebensfähig in unserem Job. Also das gehört einfach dazu. Also das gehört zum Leben mit dazu. Ich glaube, das könnte schon mal ein sehr versöhnlicher Gedanke sein. Und die andere Idee ist schon, sich selber mal daraufhin kritisch zu prüfen, was sind denn eigentlich meine Motivatoren? Und wir haben ja bei dem Karriereanker damals auch festgestellt, dass es manchmal ja daran liegt, dass mein Motivationsprofil nicht zu dem Jobprofil beispielsweise passt, das mir jetzt von meinem Arbeitgeber vorgegeben wird oder von meiner Arbeits- oder Lebenssituation. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich daran was ändern?
Ja.
So, das muss man sich schon mal kritisch stellen. Und da gibt es eben eine Verlockung in unserer, wenn wir jetzt mal auf die Wir sagen ja immer Psychologie, Philosophie, Wirtschaft. Wenn man mal auf die Wirtschaft schaut, gibt es eine ganz große Verlockung, nämlich die Selbstverständlichkeit, mit der wir über Karrieren reden. Also wir tun ja so, als sei Aufstieg das Normale, als müsste man das machen, als sei alles andere im Berufsleben nicht wirklich viel wert. Und da bin ich mit meinen Coaching-Klienten immer sehr kritisch, wenn es um Aufstieg geht, weil oft das Lametta, die Streifen auf der Jacke, verführen einen, Schritte zu gehen, die man nachher bereut. Und dann hast du zwar, ist dein Kontostand vielleicht anders, aber du hast nichts an Arbeitszufriedenheit oder Lebenszufriedenheit gewonnen. Und deswegen muss man auch solche Dinge immer kritisch überdenken.
Absolut, ja. Ja, das habe ich auch schon oft beobachtet und vielleicht nochmal umgedreht von der anderen Seite darauf schauend. Wenn man Führungskraft ist oder bei Führungskräften allgemein, geht es ja auch viel um, wie motiviere ich meine Mitarbeiter. Jetzt haben wir natürlich gerade über Selbstreflexion gesprochen. Das heißt, dass man sich selbst reflektiert und schaut, mache ich die richtigen Dinge, bei denen ich auch eine intrinsische Motivation erlebe. Jetzt, wenn man das Ganze umdreht, kann man denn als Führungskraft mit dem richtigen Verhalten deiner Meinung nach Teams motivieren?
Also, wenn ich jemanden motiviere, dann ist es ja per Definition schon eine extrinsische Motivation. Mhm. Also weil ich ja von außen irgendwas machen will, was ja auch gängige Praxis ist, dass wir Stunden und Wochen und Jahre lang über das richtige Incentive-Modell reden für Vertriebsmitarbeiter und für alle Jobs. Also wir glauben ja immer noch, dass diese materiellen Reize irgendeine Steigerung an Arbeitsmotivation nach sich ziehen. Die Wissenschaft sagt, stimmt, aber nur bei sehr einfachen Tätigkeiten. Also wenn du, das kann man auch im Experiment sehr gut zeigen, also wenn du das simpelste Tätigkeiten vornimmst, also wie viele Schrauben kannst du reindrehen pro Viertelstunde und dann gibst du den Leuten einfach mehr Geld, auch im Experiment, dann kannst du tatsächlich eine Leistungssteigerung feststellen. Das hat übrigens der Taylor gemacht, nachdem wir heute ja den Taylorismus als Begriff gewonnen haben. Und Taylor hat Metallarbeiter mit Unsummen bezahlt, wenn sie es schaffen, mehr Stahlteile auf den Waggon zu laden. Und hat dann eben daraus also wirklich wahnsinnige Summen, so, wo jeder, der einigermaßen normal denkt, sagt, ja, wenn der mir da das Doppelte zahlt, dann wuchte ich da mal ein paar Teile mehr auf den Waggon. Und daraus hat er törichterweise eine ganze Motivations- und Organisationstheorie abgeleitet, die dann übrigens in Amerika verboten wurde. Also das ist auch eine sehr interessante historische Geschichte. Also diese Art der Incentivierung war in den Vereinigten Staaten lange Zeit verboten und ist dann erst, glaube ich, in den 1950er oder 60er Jahren wieder erlaubt worden. Also man hat gemerkt, dass das den Menschen die Würde nimmt. So, jetzt, was kann der Vorgesetzte tun? Also
oder vielleicht anders gefragt. Also das, was ich jetzt sozusagen aus deinem, was du gesagt hast, verstehe, ist, dass wenn man versucht, als Vorgesetzte zu motivieren, dann geht man ja oft auf die extrinsische Motivation, was nicht so gut funktioniert. Das heißt aber, was wahrscheinlich schon passieren kann, ist, dass man demotiviert, ne? Dass man durch bestimmte Verhaltensweisen demotivieren kann, oder?
Ja, ja, genau. Also nach unten kaputt machen geht immer leichter als ganz machen. Mein Kollege und Freund Winfried Berner, dessen Homepage ich hier an dieser Stelle mal empfehlen möchte, umsetzungsberatung.de, der hat sich auch zur Frage des Culture Change, also kann man Kulturen ändern, sehr klar geäußert, ja, und zwar blitzschnell und zwar zum Schlechten. Also das geht ganz, ganz schnell. Also es kommt irgendein neuer CEO und führt irgendwas Absurdes ein, wo dann 20.000 Mitarbeiter sagen, das ist Quatsch. Und dann hast du die Kultur sofort geändert in 3 Tagen, zum Schlechten. Zum Guten ist es immer ein bisschen schwieriger. Und wir haben ja Gott sei Dank einen Motivationspsychologen, den ich bis heute schätze, der leider ab und zu belächelt wird, aus meiner Sicht zu Unrecht. Das ist Frederick Hertzberg. Mhm. Und Hertzberg hat als pragmatischer Psychologe Interviews mit Mitarbeitern auf allen Hierarchieebenen vorgenommen. Mhm. Und hat zwei einfache Fragen gestellt, ganz simple Fragen. Mhm. Also, was motiviert euch? Mhm. So, er hat es ein bisschen anders formuliert, was macht euch in der Arbeit zufrieden? Mhm. Also, da würde ich dich jetzt mal fragen, Julia, mhm. wir haben ein Interview, was macht dich eigentlich so in der Arbeit zufrieden? Mhm. Dann würde ich das alles notieren und dann würde ich dir, wenn wir zwei glauben, wir haben jetzt alles besprochen, würde ich dir die zweite Frage stellen. Und was macht dich denn in der Arbeit unzufrieden? Mhm. So, und da hat er aus Tausenden von Interviews die Daten gesammelt und zusammengetragen und da gibt es ein relativ eindeutiges Profil. Also man kann erstens mal sagen, die Motivatoren und Demotivatoren unterscheiden sich. Mhm. Also er fragt ja in beide Richtungen. Also meine Metapher wäre dafür, dass wir Gas und Bremse haben.
Also ich mache mal ein Beispiel, wenn du sagst, mich macht Autonomie zufrieden, dann müsste man eigentlich mit Gas und Bremse sagen, und wenn ich keine Autonomie habe, dann macht mich das unzufrieden. Das wäre Gas und Bremse?
Das wäre Gas und Bremse, aber so eindeutig ist es dann nicht. Mhm. Auf Schwäbisch würde ich sagen, die von Hertzberg gesammelten Demotivatoren haben ein anderes Geschmäckle. Also es klingt ein bisschen anders. Es ist nicht nur die Negation des Gaspedals, so wie es im Auto ja auch nicht ist. Also die Bremse negiert ja nicht das Gaspedal, sondern sie ist sozusagen ein anderes System. Ein ganz anderes, das Beschleunigungssystem ist anders als das Bremssystem. Das scheint in der Psychologie auch so zu sein. Also auf der intrinsisch motivierenden Seite haben wir so Dinge wie die Arbeit selbst. Also Hertzberg hat tatsächlich in seiner ersten Untersuchung nicht gewusst, wie er es besser beschreiben soll. Also wenn die Assistentin sagt, und ich habe für meinen Chef eine Form der Ablage auf seiner Festplatte gefunden, die uns beiden hilft, Dinge schneller zu finden. Und der Außendienstmitarbeiter sagt, und ich habe einen Kunden geknackt. So. Und die Strategieverantwortliche sagt, wir haben in einer sehr schwierigen Region einen Durchbruch zu verzeichnen. Und der Chef sagt, und ich habe es geschafft, meine Mitarbeiter zu motivieren. Und der Shopfloor-Manager sagt, und ich habe meine schwierige Mannschaft irgendwie zusammengebracht. Mhm. Also wir haben irgendwie die Arbeit selbst als hohen Motivator, dann kommt gleich auf der sozusagen auf der Gaspedalseite die Verantwortung und Autonomie, dann das Gefühl, ich kann da was dazulernen, ich kann dran wachsen und es wird auch gesehen, was ich hier leiste. Also das ist zwar ein Außenfaktor und man darf ihn nicht verwechseln mit Incentives. Das Incentive ist das Abspeisen mit Kohle. Ich habe nichts gegen Kohle, die Leute sollen viel Geld verdienen. Aber es ist was ganz anderes als Schulterklopfen, weil Anerkennung heißt, jemand erkennt etwas und bringt es an die Frau oder an den Mann. Mhm. Also was der Vorgesetzte tun kann, ist sehr genau hinschauen. Was macht denn meine Mitarbeiterin, was macht mein Mitarbeiter? Und auf der Bremseseite, also ich mache das jetzt erstmal fertig und dann bin ich gespannt, welche Fragen du dazu hast oder Kommentare oder wie das in deinem Leben so ist. Auf der Bremseseite sind so Dinge wie eine völlig unklare Firmenpolitik. So. Also Dinge, die ich nicht durchschaue, die mir auch keiner erklärt. Auf der Bremseseite sind gestörte Beziehungen. Also ich habe einen Konflikt mit meinem Chef, meine Kollegen sägen an meinem Stuhl, meine Mitarbeiter nerven mich, sowas alles. Auf der Bremseseite ist auch eine ungerechte Art der Bezahlung. Auf der Bremseseite sind auch so Dinge wie, ich weiß nicht, ob unser Unternehmen überleben wird, vielleicht feuern die mich morgen und solche Dinge. Also die klingen ganz anders. Und wenn man es mal umdreht, also wenn man sagt, nehmen wir mal an, auf der Bremseseite ist alles okay. Also du weißt, was du tun sollst, die Beziehungen sind klar, die Kohle gibt, Kohle, dass es rauscht, Sicherheit gewährleistet, dann heißt das eben noch nicht, dass du motiviert arbeitest. Also das stimmt auch die technische Metapher. Wenn ich die Bremse loslasse, heißt es noch nicht, dass das Auto fährt. So, und was der Vorgesetzte tun kann, und dann halte ich mal die Klappe, weil das war jetzt ein bisschen viel, was der Vorgesetzte tun könnte. Er könnte mit seinem Mitarbeiter über dessen Motivationsprofil reden. Er könnte sagen, was motiviert dich denn, was demotiviert dich? Einer der Autoren der Herzberg-Studie hat damals geschrieben, also Carl Rogers war da mit dabei übrigens, der hat geschrieben, das Motivierendste ist der gute Austausch mit dem Vorgesetzten über das, was ich hier tue. So, ein sehr banales Statement, sagen die Kritiker. Aber aus meiner über 30-jährigen Erfahrung ist da schon was dran.
Ja, ganz, ganz spannend, was du erzählst. Also ich kann damit sehr viel anfangen, weil ich erlebe viele der Dinge in der Praxis, ne? Also mit positiver Wirkung oder eben nicht. Und was mich jetzt gerade interessiert ist, gibt es denn so ein Verhältnis zwischen den positiven und den negativen Faktoren? Also hat das der, weißt du das vielleicht aus dem Gedächtnis, hat der Herzberg untersucht, wenn 3 positive Faktoren stimmen, ist es okay, wenn dann 2 negative Faktoren auch da sind? Oder weil ich kann dir erklären, warum ich diese Frage gerade stelle, weil gerade die letzten 2 Jahre waren ja in vielen Unternehmen sehr schwierig. Ich sehe natürlich die Organisation aus strategischer Perspektive durch meine Funktion und es gibt einfach eine große Ambiguität, was die Zukunft oft anbetrifft. Das heißt, also könnten das Mitarbeiter als undurchschaubare Firmenpolitik wahrnehmen, ja, weil die Unternehmen zum Teil einfach auch nicht wissen, wie sie in 2-3 Jahren vielleicht so genau agieren werden oder das nicht so transparent kommunizieren wahrscheinlich. Und auch das Thema Sicherheit ist natürlich ein ganz großes Thema geworden, denn wir haben jetzt in den letzten Wochen erlebt, wie viele Entlassungswellen viele Organisationen gemacht haben. Also das ist jetzt natürlich ganz besonders wichtig, als Führungskraft in so einem Umfeld auch sehr, sehr achtsam zu sein, ne? Wie es den Mitarbeitern geht.
Ja, genau. Und also während dieser Lockdown-Zeiten auch habe ich ja mit vielen Kunden gearbeitet. Und genau da war es auch die Idee, diese Gespräche über das Motivationsprofil, was mir jetzt fast zu nüchtern klingt, zu führen. Mhm. Also nicht den Kontakt abbrechen zu lassen, sondern die Mitarbeiterinnen zu fragen, wie geht's dir denn gerade, was ist bei dir zu Hause los, wie läuft's, was motiviert dich, was demotiviert dich derzeit, und darüber die Gespräche zu führen und nicht mit Zuckerbrot und Peitsche zu arbeiten. Aber zu deiner anderen Frage, also Herzberg hat dieses Verhältnis meines Wissens nicht aufgestellt. Er hat aber sehr genau untersucht, inwieweit die beiden Kategorien Motivatoren, Demotivatoren sich überschneiden oder nicht. Da gibt es sehr interessante Grafiken, kann man wahrscheinlich im Internet sofort finden. Aber was man sagen kann, ist, dass bei starken Motivatoren vieles, was auf der Bremsenseite nicht in Ordnung ist, weggesteckt wird. Also da denke ich jetzt mal, mein allererster Job war bei der TU München. Zum Teil sehr schwierige Führungsverhältnisse, Geld sehr, sehr wenig. Ausstattung, die auch mit zu den Bremsfaktoren gehört, die war relativ gut. Also was die Technik betrifft, war ja TU. Was das Mobiliar betrifft, eher nicht, und die Bürosituation. Und ja, und trotzdem habe ich es da fast 2 Jahre ausgehalten, weil die Arbeit einfach toll war. Es war einfach wunderschöne Arbeit. Und wenn du das mit Verhältnis meinst, also wenn ich einen sehr erfüllten Job habe, dann nehme ich auch viel anderes in Kauf. Also von Edison sagt man ja, dass er 3000 vergebliche Versuche gemacht hat, damit die Glühbirne einmal länger als eine Minute brennt. Also da war halt viel innen, also von außen war da, also extrinsisch war nichts zu holen, wenn du was einschaltest, sonst geht immer kaputt. Und zwar zum 1000. Mal, zum 1500. Mal und so weiter. Also dieses Verhältnis kann man schon sehen. Und der Chef kann mit seinen Leuten über genau dieses Thema reden, sprechen.
Und das finde ich sehr interessant, dieses Modell, gerade um sich selbst auch so zu reflektieren. Ne? Also man kann ja auch die Punkte für sich selbst durchgehen und auch gerade als Führungskraft so den Blick natürlich auf sein Team oder die Organisation zu haben nach diesem Modell. Jetzt ist es so, ich könnte mir vorstellen, dass viele Führungskräfte sagen, ja, an sich würde ich gerne die Frage meinen Mitarbeitern stellen, also was motiviert dich denn? Wahrscheinlich ein Fehler, und ich nenne es jetzt mal so Fehler, der passieren könnte, ist, dass man als Führungskraft sagt, ich weiß doch eh schon, was die einzelnen Personen motiviert.
Ja, das ist der eine Fehler und ich kann den anderen gleich dazulegen, aber ich glaube, den wolltest du sagen.
Und das Zweite, jetzt bin ich gespannt, ob wir den gleichen Gedanken haben, ist, dass viele in der Realität Angst haben, einen Bereich zu öffnen, den sie dann nicht mehr schließen können. Also ich mache ein ganz konkretes Beispiel, dass sie sagen, na gut, wenn ich einmal die Frage stelle und der Mitarbeiter mir sozusagen sagt, was sie motiviert und was ihn oder sie nicht motiviert, dann muss ich ja viele Dinge ändern und das würde nicht gehen. Also das ist so das andere, was mir durch den Kopf geht. Und was ist denn da so deine Erfahrung mit den Klienten, mit deinen Klienten und Klientinnen, die diese Frage gestellt haben? War das denn dann so, dass sie danach sozusagen Unmögliches möglich machen sollten oder bestimmte Erwartungen nicht erfüllen konnten?
Aber das ist genau der Punkt, den ich auch sagen wollte. Das ist die große Angst vieler Vorgesetzten, dann Dinge hören zu müssen, wo sie sagt, da kann ich aber nichts ändern. Und dann lasse ich lieber die Frage weg. So. Aber die Frage wegzulassen, ändert ja nichts am Motivationsstatus. Und erst wenn ich das kommunikabel mache, kann ich die Frage stellen, wie gehen wir denn damit um? Also diese Metafrage, also du machst da gerade was, wo du eigentlich, machen wir mal ein simples Beispiel, wo du weißt, dass es auf dem Markt ein Gerät gibt, mit dem du deutlich besser, schneller, schöner arbeiten könntest. Früher hat man sich immer um die neuesten Softwareversionen gekloppt. So. Und das ist jetzt im Budget nicht drin, das können wir nicht machen. Aber was wir machen können, wir können mal drüber reden, wie du damit umgehst. Und manchmal mache ich ein sehr hartes Beispiel, was aber das kommunikative Dilemma nochmal veranschaulicht. Also nehmen wir mal an, ein Freund von dir hat einen Todesfall zu beklagen. Also jemand, zu dem er sehr nahe stand. Und er kommt zu dir und sagt, ich muss da mal drüber reden mit dir. Also, und dann würdest du nicht sagen, da reden wir jetzt nicht, weil ändern kann ich sowieso nicht mehr. Also gerade in den Situationen, wo wir auch Not empfinden, ist Kommunikation mit der wichtigste Motivator.
Ja, absolut. Und weißt du, für mich ist es auch eine Form von Wertschätzung, was ja sozusagen auf der positiven, auf der Gasseite ist. Denn für mich ist das eine Form von Wertschätzung, weil das ja auch zum Ausdruck bringt, ich mache mir Gedanken um dich und ich interessiere mich für dich und ich möchte hören, was dich motiviert. Ja, also und das, also vielleicht noch ein Gedanke dazu. Wertschätzung, und das ist das, was ich in der Praxis gelernt habe, hat überhaupt kein Hierarchielevel. Ja? Also ob jemand Vorstand ist oder Praktikant ist, alle freuen sich über Wertschätzung. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach nicht zu vergessen. Denn oft wird so ein bisschen erwartet, naja gut, die da oben, die kriegen ja schon die hohen Gehälter und dann brauchen sie keine Wertschätzung schon für das, was sie da machen. Ne?
Ja, brauchen sie natürlich genauso. Und also dieses Wertschätzungs- und Respektthema ist natürlich ein für die Motivation wichtiges, auch da habe ich wieder ein Aber. Man darf auch insofern nicht übertreiben, weil man in Unternehmen immer auch Funktionsträgerin ist. Also du wirst dort nicht so geliebt und wertgeschätzt, ja, wie absolut. Hoffentlich in deinem Bekanntenkreis. Absolut. Du bist immer auch zuständig für eine bestimmte Funktion, die du zu erfüllen hast. Also da möchte ich so ein bisschen deromantisieren. Ja, absolut. Aber das schließt nicht aus, dass man wertschätzend miteinander umgehen kann.
Ja. So. Ja. Ja, und gerade vielleicht respektvoll, ne? Also so wie du es
respektvoll.
Weißt du, respektvoll, ja, ja. Ne? Das genau. ist, ja, das ja. ist.
Und oft ist es so, dass in diesen Gesprächen, wo wir eigentlich glauben, wir können nichts machen, also erstens das Gespräch für sich schon Zeichen des Respekts ist und zweitens fallen uns dann doch plötzlich Dinge ein. Also was weiß ich, wenn ich meinen Bürostuhl mal dorthin stellen könnte und dann in dem Projekt einen Teil an die Maria abgeben könnte und sie mir aber den Teil gäbe, weil sie den sowieso nicht gern macht. Also oft sind so vermeintliche Kleinigkeiten dann sehr, sehr wirksam. Aber man muss halt mal drüber geredet haben.
Absolut. Genau. Und ich glaube auch, also ich bin ein absoluter Befürworter von dem Stärkenkonzept, also auch die Aufgaben so verteilen, dass Menschen auch motiviert sind genau. und auch Lust auf diese Aufgaben haben. Und wenn das vielleicht auch gerade in dem Moment nicht so möglich ist, ist es vielleicht in ein paar Monaten möglich, wenn neue Aufgaben dazukommen genau. und neu sortiert werden muss. Ja. Heinz, also ich fand unser Gespräch mal wieder sehr, sehr spannend.
Ja. Das also ich auch und ich muss so ein bisschen, ich habe ja mit einem tiefen Atemzug begonnen und schließe auch mit einem solchen, weil es natürlich da noch Tonnen von Erkenntnissen und Diskussionen und auch Auseinandersetzungen in der Wissenschaft gibt.
Ja.
Was aber zeigt, dass wir das Thema nicht einfach ad acta legen dürfen, sondern es immer wieder zum Thema machen müssen. Also wir müssen immer wieder mal drüber reden. Genau.
Und die Komplexität des Themas, ich meine, wir hatten es ja auch schon immer mal wieder in diversen Podcast-Folgen angeschnitten. Mhm. Wir haben ja auch über Dopamin gesprochen, ne? Über die Neurotransmitter. Es hat ja auch mit Motivation zu tun, ja. Also, oder ne, die Folge, die du mit Max erwähnt hast, bezüglich der Sportpsychologie. Also ja, ein komplexes Thema und doch haben wir vielleicht so ein paar Themenschwerpunkte heute gefunden, die ich persönlich sehr interessant fand. Also vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch.